Das Bundesverfassungsgericht hat vor einigen Jahren entschieden, Eltern dürfen nicht zum Umgang mit ihren Kindern gezwungen werden. Damit war die Verfassungsbeschwerde eines Vaters aus Brandenburg erfolgreich. Er weigerte sich, seinen unehelichen Sohn zu sehen, war aber dazu zuerst gerichtlich verpflichtet worden. Vielleicht wunderst du dich jetzt über so einen Einstieg in eine Predigt, aber warte, bis wir den Predigttext gelesen haben, dann wirst du gleich den Zusammenhang sehen. Wir unterbrechen heute die fortlaufende Betrachtung des ersten Buches Mose. In der letzten Woche waren wir bei Kapitel 16 im ersten Buch Mose gewesen und haben das 16. Kapitel betrachtet. Für heute habe ich einen verwandten Abschnitt aus dem Galaterbrief zugeteilt bekommen. Und ihr könnt aufschlagen, Galater, Kapitel 4, Abvers 21. Galater 4, Abvers 21. Da schreibt Paulus: Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was sagt aber die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir beten auch hier, dass wir verstehen, was du uns mit diesem Text sagen möchtest. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns Konzentration und Aufmerksamkeit gibst, mir Gnade zum Reden und uns allen hilfst, das, was wir heute von dir lernen, in unserem Leben auch anzuwenden. Wir wollen, Herr, dass wir dir mit unserem Leben Ehre bereiten. Und schenk bitte Gnade, dass diese Predigt, dieses Wort dazu beiträgt. Amen. Ja, im ersten Buch Mose schauen wir uns ja gerade Abraham an. Abraham ist eine sehr wichtige Person in der Heilsgeschichte Gottes. Wenn wir jetzt mal bedenken, dass die ersten 2000 Jahre der Menschheitsgeschichte von der Schöpfung bis zum Turmbau von Babel in gerade mal 11 Kapiteln abgehandelt wurden. Das sind über 2000 Jahre. Und wenn wir dann uns auf Abraham konzentrieren und sehen, dass Abraham die Hauptperson der Kapitel 12 bis 25 in dem ersten Buch Mose ist, dann sehen wir schon, wie wichtig Abraham ja in der Heilsgeschichte Gottes ist und welche Stellung er in dem Plan Gottes hat. Damit wir den Zusammenhang von Abraham, den wir ja im ersten Buch Mose momentan betrachten, zu diesem Galaterbrief herstellen können, muss ich noch mal einige Dinge aus dem Leben Abrahams wiederholen, gewissermaßen eine Zusammenfassung geben, damit wir dann später besser verstehen können, worum es denn hier in dem Text im Galaterbrief eigentlich geht. Abraham wurde von Gott erwählt. Damals hieß er noch Abram. Gott hatte ihm versprochen, ich will dich zu einem großen Volk machen. Alle Geschlechter der Erde will ich durch dich segnen. Deinem Nachkommen will ich dieses Land geben. Und damals war Abraham 75 Jahre alt. Gott wiederholt seine Zusagen, als Abraham und Lot sich getrennt haben. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Nachkommen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie Staub auf der Erde. Nur, wir wissen das, es gab ein Problem bei dieser ganzen Sache. Abraham und seine Frau Sarai hatten keine Nachkommen. Nicht mal einen einzigen. Und nachdem sie ja schon so lange verheiratet waren, mussten sie dann doch feststellen, die Sarai, die kann gar keine Kinder bekommen. Und als Gott wieder einmal dem Abraham begegnet, da können wir sagen, da lässt Abraham mal so richtig seinen Frust vor Gott raus. Du machst mir die größten Versprechungen, aber ich habe doch keine Kinder. Was nützen mir all deine Zusagen, wenn doch mein Knecht Eliezer das alles erben wird? Das war im Kapitel 15. Und dann erneuert Gott noch einmal seine Zusage. Nein, nein, sagt er, nicht Eliezer, dein Knecht, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Wie lange kannst du warten, bis Gott seine Verheißungen erfüllt? Ein Tag? Eine Woche? Ein Monat? Ein Jahr? Da hat Gott etwas versprochen und 10 Jahre sind vergangen und es hat sich nichts getan. Und da kann man sich vorstellen, bei mir wäre es auf jeden Fall so, jetzt müssen wir doch mal irgendwie aktiv werden. Jetzt müssen wir die Sache doch mal selbst in die Hand nehmen. Und auch nach 10 Jahren war Abrahams Geduld am Ende. Wir hatten das letzte Woche betrachtet und ich habe Martin gesagt, Martin, dein Einstieg war so wunderbar in die Predigt, wo er vom Heizöl erzählt hat. Ihr erinnert euch sicherlich noch daran, zumindest die da waren. Das hatten wir letzte Woche betrachtet. Sarai leidet darunter, dass sie keine Kinder bekommen kann. Sie ist unfruchtbar, aber sie hat einen Notfallplan, denn Sarai hat eine Magd. Und wenn Sarai schon keine Kinder bekommen kann, dann soll Abraham eben ein Kind mit der Magd Hagar zeugen. Und alles ist gut, dachte sie zumindest. Ihr Plan geht auf und im folgenden Jahr wird Ismael geboren. 13 Jahre später, nach dieser Geburt Ismaels, Abraham ist mittlerweile 99 Jahre alt, meldet sich Gott wieder. Das ist dann im Kapitel 17. Und als Zeichen, dass Gott immer noch an seine Und als Zeichen, dass Gott immer noch an seine Verheißung mit Abraham denkt, gibt er ihm einen neuen Namen. Abraham, Vater vieler Völker. Und Gott erneuert seine Zusage über die Nachkommen und über den Landbesitz. Und auch Sarai bekommt einen neuen Namen, nämlich Sarah. Das bedeutet Fürstin. Und deutet ebenfalls darauf hin, dass sie ein großes Volk haben wird. Wo haben wir schon mal einen Fürst gesehen, der kein Volk hatte? Gott verspricht, dass Abraham und Sarah ebenfalls einen Sohn bekommen werden. Aber Abraham war immer noch überzeugt, dass das gar nicht machbar ist. Soll ich als 100-Jähriger und Sarah als 90-Jährige noch ein Kind bekommen? Wir haben es doch lang genug versucht. Es geht einfach nicht. Aber Herr, ich habe doch bereits einen Sohn, den Ismael. Lass uns ihn doch als Erbe nehmen. Ist doch auch eine gute Lösung, oder? Was meinst du? Aber damit war Gott überhaupt nicht einverstanden. Das war nicht Gottes Plan. Abraham und Sarah werden einen Sohn bekommen und den sollen sie Isaak nennen. Ich musste das kurz wiederholen, damit wir einfach mal den Zusammenhang noch mal sehen, worum es jetzt hier in dem Galaterbrief geht. Und was ist eigentlich die Kernfrage, die sich hier stellt? Bei dieser Frage um die Kinder. Es geht letztendlich um die Frage, wer handelt? Gott oder der Mensch? Die Frage ist doch, ob Abraham diesen Sohn aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen zeugen konnte oder ob es auf der anderen Seite Gott ist, der hier handeln muss. Sarah war unfruchtbar. Da konnte Abraham nichts ausrichten und so hat er eine menschenmögliche Lösung gesucht mit seiner Frau Sarah, damit er doch ein Kind bekommen kann. Und wir können die Spannung letztendlich mit zwei Worten zusammenfassen. Ismael oder Isaak? Abrahams Möglichkeiten oder Gottes Möglichkeit und Gottes Kraft? Und wenn wir es auf uns übertragen, können wir sagen, Gott oder ich? Auf wen kommt es an? Und damit sind wir genau in der Thematik des Galaterbriefes. Und jetzt gehen wir zum Galaterbrief. Und wir werden sehen im Galaterbrief, der handelt von einem ganz anderen Thema als das erste Buch Mose. Während im ersten Buch Mose einmal die Herkunft des Menschen erklärt wird, nämlich dass Gott der Schöpfer ist, und dann die Herkunft und der Zweck des Volkes Israels behandelt wird, warum hat denn Gott dieses Volk erwählt? Was hat er denn für einen Plan damit? So geht es in dem Galaterbrief hauptsächlich um eine theologische Frage, nämlich wie können Menschen, die von Natur aus sündig sind, zu Gott kommen, der von Natur aus heilig ist? Und nach der Einführung von eben könnt ihr euch sicherlich schon denken, welche beiden Alternativen es geben könnte. Nämlich den Weg des Menschen, den Weg, den der Mensch aus eigener Kraft zu Gott wählt, oder den Weg Gottes, den Weg, den Gott vorbereitet und geebnet hat und wo Gott alles getan hat. Versuche ich durch eigene Kraft oder durch eigene Möglichkeiten zu Gott zu kommen, oder verlasse ich mich allein auf Gott? Und um das schon mal vorwegzunehmen, Paulus beantwortet diese Frage und er macht deutlich, es gibt nur einen Weg. Nehmt die Erlösung an, die Gottes Gnade durch Christi Tod und Auferstehung zur Verfügung stellt. Vergesst die Erlösung aufgrund von Verdiensten, die man sich erwerben könnte, indem man das Gesetz Moses befolgt. Der Mensch ist von Natur aus zu schwach, um Selbsterlösung oder Selbstheiligung zu erlangen. Damals gab es gewisse Menschen, Judenchristen, die kamen in die Gemeinde und die brachten nämlich diese Lehre hinein. Die sagten, nein, nein, nicht allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus wirst du gerettet, sondern du musst zusätzlich noch das alttestamentliche Gesetz halten. Und die Frage, die Paulus hier im Galaterbrief letztendlich behandelt, ist die Frage, wie werden wir Gottes Kinder? Wie werden wir gerettet? Allein durch den Glauben oder durch das alttestamentliche Gesetz? Oder durch den Glauben und das Gesetz? Und es bleibt bei dieser Kernfrage, durch das Menschenmögliche oder durch das, was Gott getan hat? Ich oder Gott? Und jetzt schaut, wollen wir uns diesen Text auslegen, kurz betrachten. Jetzt nochmal ab Galater 4, Vers 21. Erstens die einleitende Frage. Sagt mir, sagt Paulus, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Damit spricht Paulus das eigentliche Problem an, bei dem es im Galaterbrief geht. Die Frage macht deutlich, die Galater wollten unter dem alttestamentlichen Gesetz sein. Da kamen Menschen in die Gemeinde, sogenannte Judaisten, die lehrten, dass der Glaube an Jesus Christus allein nicht genügt. Du brauchst noch das alttestamentliche Gesetz. Du musst noch das alttestamentliche Gesetz halten. Erst dann bist du ein richtiger Christ. Und damals bedeutete das im ersten Schritt, dass die Männer sich beschneiden lassen mussten. Und Paulus machte dann deutlich, wenn du damit anfängst, dann bist du verpflichtet und musst das ganze alttestamentliche Gesetz einhalten. Und dahin wollten die Galater zurück. Das wollten sie sich aufladen. Und das macht Paulus mit dieser Eingangsfrage deutlich. Ihr wollt unter dem Gesetz sein? Na gut, dann beantworte ich euch eure Frage. Nämlich auch noch Vers 21, dann hört doch bitte mal, was das Gesetz sagt. Ihr wollt Gesetz? Ihr kriegt Gesetz. Ich sage euch, was das Gesetz ist und was es sagt. Das macht Paulus hier im Vers 21 deutlich. Habt ihr es denn nicht gelesen, worum es im Gesetz geht? Paulus schlägt sie mit ihren eigenen Waffen. Ich erkläre euch, oder sagt er, was das Gesetz ist. Ich argumentiere jetzt mit dem Gesetz, das ihr doch so hochhaltet. Und dabei müssen wir erstmal erklären, was ist denn eigentlich mit Gesetz gemeint? Von welchem, also wenn ich zum Beispiel vom Gesetz lese, dann denke ich normalerweise erstmal an die alttestamentlichen Gebote und Verordnungen. Aber wir werden gleich sehen, dass der Begriff Gesetz noch viel weiter gefasst ist. Nämlich, dass er einmal, oder dass die Israeliten unter dem Gesetz die ersten 5 Bücher Mose verstanden, aber sogar auch unser heutiges Altes Testament. Wie wir wissen, gab Gott dem Volk Israel die Gebote und das mosaische Gesetz. Aber wann bekamen sie diese? 500 Jahre, ungefähr 500 Jahre nach Abraham, nach dem Auszug aus Ägypten. Aber das macht Paulus hier auch deutlich. Wir sprechen doch hier über Abraham und er war doch schon vor dem alttestamentlichen Gesetz. Er war doch 500 Jahre vor der Gesetzgebung. Und dann fragt er sie, hört ihr das Gesetz nicht? Und dann erklärt er und bringt ein Beispiel aus dem Leben Abrahams und seiner beiden Frauen Hagar und Sarah. Und damit macht er deutlich, dass Paulus, wenn er vom Gesetz redet, nicht nur von den Geboten und Verordnungen spricht, sondern er hat einen viel umfassenderen Sinn des Gesetzes. Er versteht darunter die ersten 5 Bücher Mose, ja sogar das ganze Alte Testament. Und nun kommen wir zum dritten Punkt, der bildhafte Gebrauch der Frauen Abrahams, nämlich Hagar und Sarah. Paulus berichtet nun ab Vers 22, was das Gesetz sagt. Es steht doch geschrieben, dass Abraham 2 Söhne hatte. Einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn, sagt er. Die sind nämlich die 2 Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dies ist die Mutter von uns allen. Wenn wir dann noch weiterlesen, dann finden wir, dass in diesem ganzen Abschnitt 2 Zitate aus dem Alten Testament gebraucht werden. Das eine steht in Jesaja 54, Vers 1. Das wird in Vers 27 zitiert. Und ein weiteres aus 1. Mose 21, Vers 10 in Vers 30. Und dennoch ist dieser Abschnitt in gewissem Sinne eine Auslegung der alttestamentlichen Erzählung betreffend Sarah und Hagar mit ihren Kindern. Paulus selbst sagt, dass er diese wahre Handlung bildlich auslegt, ihnen also einen bildlichen Sinn verleiht. Er vergleicht in diesem Fall diese beiden Frauen mit 2 Bündnissen. Und er sagt, seht, Abraham hatte diese 2 Frauen. Die eine war Hagar. Das symbolisiert den alttestamentlichen Bund, den Bund vom Berg Sinai. Und dann gibt es die Sarah, das verbindlicht, sinnbildlich den neuen Bund und das himmlische Jerusalem. Wenn Paulus hier das Alte Testament bildlich auslegt, dann leugnet er nicht die historischen Fakten. Sarah und Hagar, Isaak und Ismael, das sind historische Personen, die zu einer ganz bestimmten Zeit gelebt haben und aus deren Leben einige Begebenheiten in der Bibel berichtet werden. Wir können jetzt also nicht einfach sagen, wir beginnen jetzt und legen das Alte Testament nur noch bildlich aus, wie das manche liberalen Theologen machen. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Manche aus unserer Sicht liberalen Theologen sagen zum Beispiel, Es kommt gar nicht darauf an, ob Jesus von den Toten auferstanden ist. Das steht zwar so da, aber wir können das doch bildlich nehmen. Das heißt dann, naja, ob Jesus auferstanden oder nicht, ist nicht so wichtig. Hauptsache, er ist für mich auferstanden, sagen sie dann. Und dann, das ist doch das Wichtige, dass ich durchs Leben gehe mit dem Gedanken, Jesus ist von den Toten auferstanden. Ob es jetzt historisch wahr war oder nicht, das ist da nicht so wichtig. Und das macht Paulus hier nicht. Er sagt, schaut, das sind historische Begebenheiten. Aber aufgrund des Lebens dieser historischen Begebenheiten möchte ich euch einen ganz bestimmten Punkt deutlich machen. Und das ist der, den er hier eben verdeutlicht. Er nutzt Hagar und Sarah, Isaak und Ismael praktisch als Typus. Er nimmt sie als Vorbilder, als Anschauungsmaterial, um eine geistliche Wahrheit hier deutlich zu machen. Der zentrale Punkt des Galaterbriefes ist Fleisch und Geist, Mensch oder Gott. Also auf der einen Seite das, was menschlich möglich ist, und das auf der anderen Seite, was allein durch Gott gewirkt werden kann, durch seine Kraft und Verheißung. Und so macht Paulus jetzt hier einen Punkt und er sagt, schaut mal, was diese verbildlichen. Als erstes nimmt er Hagar und er sagt, Hagar, das war doch eine Magd. Und das verbildlicht den Berg Sinai, dort, wo die Gebote gegeben wurden, dort, wo der alte Bund geschlossen wurde. Das bedeutet Knechtschaft. Und das spiegelt sich in dem irdischen Jerusalem wieder. Das ist das, was aus dem Fleisch geboren ist. Das, was man versucht, aus eigener Kraft zu tun. Eben das Menschenmögliche. Und dann nimmt er die zweite Frau, Sarah. Sarah, das ist doch die Freie. Das ist der neue Bund in Christus. Das ist das himmlische Jerusalem. Das ist Freiheit. Das bedeutet, vom Geist geboren zu sein, durch und aus Gottes Kraft zu leben. Das macht deutlich, was allein durch Gott möglich ist. Denken wir nochmal zurück. Das Kind mit Hagar, das konnte Abraham aus eigener Kraft zeugen. Das Kind mit Sarah, da brauchte es Gottes Wirken, Gottes Kraft. Und dadurch, und das macht den großen Unterschied aus. Es geht hier im Galaterbrief immer noch um die Frage der Errettung. Paulus hatte diese Frage ja bereits im Kapitel 3 behandelt und ich wiederhole jetzt kurz seine Argumente. Und anschließend macht er dann nach dieser bildhaften Betrachtung einen Aufruf und er ruft zu einer Entscheidung auf. In Galater 3 erklärt Paulus nämlich, wer ein Kind Abrahams ist. Wie bekommen wir den Geist Gottes, fragt er da. Wie werden wir gerettet? Wie werden wir zu Gottes Kindern? Durch Werke des Gesetzes oder durch den Glauben? Wie wurde denn Abraham gerechtfertigt, fragt er. Und er gibt die Antwort und zitiert 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Genauso werden auch wir zu Kindern Gottes durch den Glauben. Bedenkt doch Folgendes, Abraham wurde gerettet, als es noch kein mosaisches Gesetz gab. Und dann zitiert Paulus im Kapitel 3 noch einige Worte aus dem Alten Testament. Nämlich 5. Mose 27, Vers 26. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Und dann das zweite Argument, der Gerechte wird aus Glauben leben, aus Habakuk 2, Vers 4. Und dann das dritte Argument, 3. Mose 18, Vers 5. Wer diese Dinge getan hat, der wird durch sie leben. Und die ganze Argumentation, die Paulus hier macht und bringt, macht deutlich, durch das Gesetz wird kein Mensch lebendig. Das Gesetz wurde vielmehr gegeben, um Schuld aufzudecken. Es hatte eine Erziehungsfunktion. Paulus beschreibt das Gesetz als Pädagogen, der uns zeigt, dass wir eben nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht werden können, sondern allein durch Christus. Und zweitens sagt er, ist das Gesetz gewissermaßen ein Gefängnis, aus dem wir durch den Glauben an Christus befreit werden. Und dann geht er zu dem Argument aus Kapitel 4 über und er sagt, schau doch mal, Abraham hatte doch 2 Kinder. Welches dieser Kinder wollt ihr denn sein? Wollt ihr sein wie das Kind Hagars, Ismael, der in Knechtschaft geboren wurde? Oder wollt ihr sein wie das Kind Saras, Isaak, der in Freiheit geboren wurde? Ihr wollt doch Gottes Kinder sein. Warum geht er dann zu dem Gesetz zurück? Warum geht ihr zu Ismael zurück, zu Hagar zurück? Schau doch den Weg des Glaubens an. Er macht deutlich, durch das Halten des Gesetzes werden wir nicht gerecht. Wir brauchen Christus allein durch ihn. Und so können wir uns die Frage auch stellen, willst du sein wie Isaak oder wie Ismael? Isaak, der Sohn Saras, ein Bild für den Glauben, er wurde aufgrund der Verheißung Gottes gezeugt. Er war Gottes Werk, er verkörpert Christus und sein Erlösungswerk und ist gleichzusetzen mit dem himmlischen Jerusalem. In Vers 27 begründet Paulus dann noch einmal seine Aussage. Er schließt oder er zitiert den Propheten Jesaja aus Jesaja Kapitel 54, Vers 1. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Und das ist jetzt wieder ein ganz anderer Zusammenhang. Ursprünglich sprach Jesaja dieses Wort, um die Juden, die in der babylonischen Gefangenschaft waren, zu ermutigen, dass sie wieder zurückkehren werden nach Jerusalem. Und wenn wir die Argumentation von Paulus jetzt weiter verfolgen, so macht er damit deutlich, dass das himmlische Jerusalem ein Bild von Sarah ist. Die ehemals Unfruchtbare, die durch Gottes Verheißung zu Kindern gekommen ist, bekommt also mehr Kinder als die andere. Und damit macht er wieder deutlich, das, was durch menschliche Kraft unmöglich war, geschieht nun aufgrund Gottes Verheißung durch den Glauben. Menschen werden durch den Glauben gerettet. Und dann sagt er, schau doch mal, das himmlische Jerusalem hat jetzt mehr Bewohner als das irdische. Die Kinder des Glaubens sind mehr als die natürlichen Nachkommen Abrahams. Und dann als fünftes schließt Paulus und er gibt eine Handlungsanweisung aufgrund des bisher Gesagten. Liebe Galater, was seid ihr denn nun? Seid ihr Kinder des Glaubens? Seid ihr wie Isaak, Kinder der Verheißung? Ja, ihr seid es. Aber welche Konsequenz folgt daraus? Ab Vers 28 lesen wir, wir aber Brüder sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Paulus identifiziert die Christen in Galatien mit Isaak. Er sagt, ihr seid Kinder der Freien. Ihr seid nicht wie Ismael ein Kind, Kinder der Magd. Und er macht damit deutlich, auch dieses Spannungsfeld zwischen den Gläubigen und auf der einen Seite und den Gesetzeslehrern auf der anderen Seite. Und dann gibt Paulus eine Handlungsanweisung, eine To-Do-Liste mit einem Punkt. Das wünsche ich mir manchmal. Wenn ich mir Listen mache, dann haben die oft so viele Punkte, was ich abarbeiten muss. Aber Paulus macht hier einen einzigen Punkt aufgrund dieser Erklärung und dieser Ausführung. Und dieser Punkt, ich sage ihn gleich, er zitiert dazu noch ein zweites Mal aus dem heutigen Alten Testament. aus 1. Mose 21, Vers 10. Da sprach sie, das ist Sarah, zu Abraham: Treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn. Paulus zitiert also Sarah, wie sie Abraham auffordert: Schmeiß diese beiden raus. Schmeiß Hagar und Ismael raus aus unserem Haus. Das können wir uns fast nicht vorstellen, so etwas, aber die geistliche Anwendung hier, die ist doch so unheimlich wichtig. Warum? Die Beziehung dieser beiden Kinder ist folgende. Der eine, aus dem Fleisch geborene Ismael, er verfolgt den aus dem Glauben geborenen Isaak. Dieser Ismael will dem Isaak seinen Platz streitig machen. Er verfolgt ihn. Er will der Erbe sein. Es geht letztendlich darum, wer von den beiden ist der Erbe? Wer bekommt dann all diese Verheißungen? Und da gibt keiner nach. Und deswegen hat Sarah ganz richtig erkannt, es kann nur der eine Erbe sein, nämlich das Kind der Verheißung. Und deshalb müssen Hagar und Ismael gehen. Ich weiß nicht, ob wir die Tragweite dieser Aussage verstehen. Die aus dem Fleisch verfolgen die Gläubigen. Menschen, die aus eigener Kraft Gott dienen und Gott gefallen wollen, vertreiben die, die sich allein auf Christus verlassen. Und das sehen wir so oft in der Schrift. Die Gesetzeslehrer waren ja gerade die, die Christus verfolgten. Die, die das Gesetz so hochhielten, die verfolgten Christus. Und das waren die gleichen Leute, die dann die Gemeinde verfolgten, die Stephanus töteten. Es war das Gesetz. Diejenigen, die so viel Wert auf das Gesetz legten, die gerade die Gläubigen verfolgten. Und Paulus weiß, wovon er spricht. Er war nämlich einer dieser Gesetzeslehrer. Er war einer dieser, der die Gemeinde verfolgte. Aber Christus erbarmte sich über ihn und er durfte zum Glauben an Christus kommen. Wir kommen zur Anwendung. Paulus verdeutlicht an der Geschichte von Hagar und Sarah, Ismael und Isaak das Wesen des Gesetzes und des Glaubens. Und wenn wir das jetzt auf uns übertragen und wenn wir diese Frage uns stellen, dann müssen wir auch gucken, wie ist denn unsere Stellung? Welcher dieser beiden Kinder wollen wir denn eigentlich sein? Die Frage lautet: Wie willst du Gott gefallen? Wie willst du Gott nahen? Wie willst du vor Gott bestehen? Willst du es tun durch deine eigene Religion, bei der du dich selbst rühmen kannst? Brauchst du eine Religion, wo du Leistung bringst und wo du vor Gott stehen kannst und sagen kannst: Schau mal, was für ein toller Kerl ich bin. Schau doch mal, wie fromm ich bin, was ich alles getan habe. Lukas 18, da steht ein Mann im Tempel und schlägt sich nicht an die Brust, er rühmt sich da und sagt: Ach, was bin ich für ein Toller. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, nicht wie die Räuber und Ungerechte und Ehebrecher oder wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe meinen Zehnten von allem, was ich einnehme. Wollen wir so vor Gott bestehen, mit dem, was wir können, was wir leisten, dass wir uns etwas rühmen, was wir aus eigener Kraft vollbracht haben? Und auch Paulus schreibt es im Brief an die Philipper, wofür er sich rühmen konnte vor Gott. Wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich doch viel mehr. Ich bin beschnitten am 8. Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Blick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Blick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Das war der Anspruch von Paulus. Ich bin jemand, der vor Gott stehen kann, der gerecht ist, aus eigener Kraft. Paulus hielt das Gesetz wie kaum ein anderer, aber dann lernte er Christus kennen und die Gerechtigkeit aus dem Glauben, die andere Seite. Und wisst ihr, was er dann schreibt? Was mir aber ein Gewinn war, das Alte, das Gesetz, mein eigenes Rühmen, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessetwillen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Seht ihr den Unterschied, die Bekehrung, die Paulus vollzogen hat, von dem Ich zu Gott? Das, was er vorher versuchte, aus eigener Kraft zu erreichen, hat er aufgegeben, weil er in Christus alles hat, weil Christus genügt. Und er warnt davor, bitte geht nicht zurück zum Gesetz. Ihr habt doch in Christus alles. Ihr habt Christus. Und auch für uns gibt es zwei Gruppen von Menschen. Die einen vertrauen auf sich selbst, die anderen auf Christus. Die einen verlassen sich auf ihre Werke, auf ihr Können, auf ihre Abstammung. Die anderen vertrauen auf Christus. Die ersten vertrauen auf ihre eigenen Werke. Die zweiten auf das Werk Christi. Ich oder Gott, das ist immer die Frage. Für diejenigen, die vor zwei Wochen nicht da waren, da habe ich hier das Evangelium gehört. Das war die Predigt von Mike, wo er darüber gesprochen hat, wie wir gerettet werden. Und wer das nicht gehört hat, bitte holt euch die CD und hört es zu Hause nochmal an. Da wurde das so deutlich, allein aus Gnade, allein durch den Glauben, allein Gottes Werk. Obwohl der Abraham so viel Mist gebaut hat in seinem Leben, obwohl er Gott so oft im Wege gestanden ist bei seinem Handeln. Gott kam zum Ziel. Warum? Allein, weil Gott das wollte, weil es Gottes Werk war, Gottes Gnade war. Und wenn wir das vor zwei Wochen wirklich verstanden haben, wer wollte dann noch zurückgehen in das Alte? Und dann noch etwas beitragen wollen zu unserer eigenen Gerechtigkeit, damit wir auch wirklich vor Gott bestehen können. Noch etwas dazu tun, damit wir uns dann doch letztendlich auf die eigenen Schultern klopfen können und sagen können, ach, ich habe ja auch etwas dazu beigetragen. Nein, Christus alleine. Uns muss bewusst sein, auch im Alten Testament, vor, während und nach der Zeit des Gesetzes wurden Menschen gerettet. Aber es wurde kein Mensch gerettet, weil er das Gesetz gehalten hat, weil kein Mensch das Gesetz halten kann. Wenn jemand gerettet wurde, dann war es immer durch die Gnade Gottes. Wenn jemand gerettet wurde, dann war es immer durch den Glauben. Es war immer das Werk Gottes, aber niemals das Werk des Menschen. Ich habe deine Frage gehört, weil die Frage muss jetzt einfach kommen. Aber wir müssen doch die Gebote Gottes halten, oder? Ich glaube, dass es eigentlich jeder jetzt denken muss. Was ist denn jetzt mit dem alttestamentlichen Gesetz? Sind denn die Gebote nicht gut gewesen? War es nicht im Willen Gottes, dass wir sie halten? Und dahinter ist ja auch dann der Gedanke, ja, aber wenn wir jetzt nicht mehr die Gebote halten müssen, dann bedeutet das doch, dass wir gesetzlos leben, dass wir so leben, wie Gott es gar nicht möchte. Nach dem Motto, wo kein Gesetz ist, da ist kein Richter, da kann ich machen, was ich will. Darum geht es hier gar nicht im Galaterbrief. Paulus beantwortet einiges und er sagt im Galater 2, Vers 19, Nun bin ich durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Schaut, die Konsequenz, wenn wir kein Gesetz mehr haben, bedeutet nicht, dass wir in der Sünde leben, dass wir gottlos leben, sondern die Konsequenz, wenn wir dem Gesetz gestorben sind, bedeutet, dass wir für Christus leben. Diese Konsequenz zeigt Paulus hier deutlich auf. Und wenn wir dann die anderen praktischen Auswirkungen sehen, die Paulus dann auch am Ende des Galaterbriefes bringt, dann macht er Folgendes deutlich. Das, was wir aus uns heraus können, sagt er, was wir aus uns selbst herausbringen können, das sind die Werke des Fleisches. Und damit können wir Gott nicht gefallen. Und dann zählt er sie auf: Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und so weiter. Paulus sagt, das ist doch, was aus uns selbst herauskommt. Und das ist, was wir gut können. Und damit können wir uns vor Gott nicht rühmen. Und dann macht er deutlich, das Leben als Christ ist nicht das Leben unter dem Gesetz, sondern in und durch den Heiligen Geist. Der, der uns wiedergeboren hat zu neuem Leben, der ist auch, der unser Leben bestimmen soll. Der Heilige Geist ist nun die Kraft, die in uns lebt, das macht er deutlich. Und der Heilige Geist, das sagt schon der Name, der will uns in die Heiligung führen. Der Heilige Geist hat niemals das Ziel, dass er uns in die Gesetzlosigkeit oder in die Sünde führt. Der Heilige Geist hat immer das Ziel, dass wir Christus ähnlicher werden. Aber was er ganz bestimmt nicht tut, ist, die Ehre von Gott wegzunehmen. Er wird nichts tun, dass wir uns selbst rühmen können, dass wir uns selbst auf die Schultern klopfen können. Denn der Heilige Geist hat das große Ziel, Christus zu verherrlichen. Und er wird immer Christus groß machen und nicht den Menschen. Und dann macht Paulus deutlich, schau doch mal, was der Heilige Geist an Frucht hervorbringt. Galater 5, Vers 22 und 23. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung oder Keuschheit. Gegen solche gibt es kein Gesetz. Der Heilige Geist macht immer Christus groß und nicht den Menschen. Und dabei zerstört er auch jede Selbstgerechtigkeit. Ich möchte schließen, indem ich C.H. McIntosh zitiere aus seinem Buch über die Auslegung der ersten fünf Bücher Mose. Er schreibt, der Irrtum der Versammlungen in Galatien bestand in der Einführung von Forderungen an die menschliche Natur. Die Seligkeit wurde von etwas abhängig gemacht, was der Mensch sein, tun oder halten konnte. Mit anderen Worten, Ismael musste deshalb ausgestoßen werden, und alle Hoffnungen Abrahams mussten auf dem ruhen, was in der Person Isaaks getan und gegeben hatte. Wir brauchen wohl kaum zu sagen, dass dies dem Menschen zu seiner eigenen Verherrlichung keinen Raum mehr lässt. Aber nun sehe ich, dass alles von Gott ist, von ihm geplant, vorbereitet und ausgeführt. Gott ist der Handelnde und ich bete an. Er ist der Segnende und ich werde gesegnet. Er ist der Geber und ich bin der Empfänger. Das verleiht dem Christentum seinen besonderen Charakter und unterscheidet es von jedem menschlichen Religionssystem. Jede menschliche Religion räumt mehr oder weniger dem Geschöpf einen Platz ein, sie behält die Magd und ihren Sohn im Haus und bietet dem Menschen etwas, womit er sich rühmen kann. Das Christentum dagegen schließt das Geschöpf von jeder Mitwirkung an dem Werk der Erlösung aus und gibt allein Ehre ihm, dem sie allein gebührt. Oder um es mit Paulus zu sagen, Galater 2, 21, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Wir hatten mit einem Gerichtsurteil begonnen und schließen nun ebenfalls mit einem Urteil. Das höchste Gericht hat unter Aktenzeichen 1. Mose 21, Vers 10 und dann bestätigt unter Galater 4, Vers 30 entschieden, dass Abraham seinen Sohn Ismael verstoßen muss und Isaak der alleinige Erbe ist. Dieses Urteil wurde veröffentlicht und ist über den Einzelfall hinaus für alle anzuwenden, die durch den Glauben an Christus Gottes Kinder sind. Amen. Ja, ich möchte noch mit uns beten. Lasst uns dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich hoffe, das wurde heute wirklich deutlich, dass wir allein durch das Werk Christi gerettet werden können. Nichts dazu tun können, nichts dazu beitragen können durch unser eigenes Wirken, Handeln, unsere eigenen Werke, sondern wir müssen uns wirklich ganz auf dich verlassen. Und ich danke dir auch, Herr, dass es so ist, dass du alles getan hast, dass du alles gewirkt hast und dass wir allein durch Glauben an den Herrn Jesus Christus, an sein vollbrachtes Erlösungswerk vor dir bestehen können. Herr, wir beten dich darüber an. Wir geben dir die Ehre und müssen anerkennen, Herr, es gibt in uns nichts, wessen wir uns rühmen können, aber umso mehr ist in dir alles, weil du alles getan hast. So gebührt dir Ruhm, Ehre und Anbetung. Amen.